Über Ostern wiederholen wir hier bei «Apropos» Folgen vom Crime-Podcast «Unter Verdacht». Mehr Fälle findet ihr überall dort, wo ihr auch sonst Podcasts hört. Wir sind zurück am nächsten Dienstag. Wir wünschen euch ganz schöne und erholsame Ostern. Und bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
Brandstiftung? Ja, Ausrufezeichen. Und darunter unter dem grossen Titel ist dann gestanden: Dritte und letzte Warnung an Bundesrat Koller, Arbenz und Politkonsorten. Raus mit dem Asylanten- und Rauschgiftpack aus unseren Dörfern und Städten oder wir verheizen das Gesindel, bis keiner mehr in unseren Häusern ist.
Das Antitamilen-Flugblatt von der ATO dort ist nicht untersucht worden. Auch dort kein Fingerabdruck, keine Recherche darüber, auf welchem Gerät das gedruckt worden ist. Keine Anfragen bei Druckereien. Praktisch keine Befragung auch von Zeuginnen in der Brandnacht, obwohl Brandstifter, wie der Polizist mir gesagt hat, oft unter den Zaungästen zu finden sind. Nach allem, was wir dort sehen, können wir sagen, im rechtsradikalen Milieu ist im Zusammenhang mit dem Brand an der Alexanderstrasse nicht ein Millimeter weit ermittelt worden.
Wir werden nie genau wissen, warum die Polizei so schlecht geschafft hat und auch die Staatsanwaltschaft und das Gericht. Aber was sicher ist, der Brand, der Anschlag, der ist nicht aus dem Nichts gekommen.
Das ist die Geschichte von einem Brandanschlag auf eine Familie mitten in Chur. Und es ist eine Geschichte über tödlichen Rassismus und ein Stück Schweizer Vergangenheit, wo ein paar lieber vergessen würden. Das ist die dritte Folge zu diesem Fall. Wenn ihr Folge 1 und 2 noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, am Anfang einzusteigen und die beiden Folgen zuerst zu hören. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und die unsere Redaktion beschäftigt haben. Mein Name ist Noah Fendt und mir gegenüber stehen Barbara Achermann, stellvertretende Chefredaktorin vom Magazin, und Anja Konzett, Reporterin beim Magazin. Sie haben diesen Fall in einer aufwendigen Recherche rekonstruiert. Hallo Barbara, hallo Anja.
Hallo zusammen.
Hallo Noah.
Anja, Barbara, wo sind wir stehen geblieben?
Wir haben herausgefunden, dass im Fall von dem Brand, bei dem der Murali und der Mugunden und zwei weitere tamilischstämmigen Männer ums Leben gekommen sind, Polizei und Justiz ihren Job nicht gemacht haben.
Und dass sie in einem wichtigen Bereich gar nicht erst ermittelt haben. Und zwar in der rechtsextremen Szene.
Was deutet denn für euch darauf hin, dass der tödliche Brand an der Alexanderstrasse in Chur etwas mit Rechtsextremismus zu tun hat, Barbara?
Wir haben ja einerseits das Bekennerschreiben, das Rechtsextreme, das dort beim Regierungsrat eingegangen ist in Chur. Dann haben wir den Flyer von der Anti-Tamilen-Organisation, die eine saubere Schweiz fordert. Wir haben das mit SS-Runen verspreite Haus mitten in Chur. Wir haben auch die Kampagne der Medien, die gegen Tamilen schiessen. Und eigentlich allgemein eine Zeit, wo tamilischstämmige Menschen findlich gegenüber eingestellt ist.
Habt ihr darum auch gesagt am Schluss von der letzten Folge, dass der Brandanschlag eigentlich keine Überraschung war?
Ja, genau, er ist nicht unerwartet gekommen. Das haben wir wirklich können feststellen bei unseren Recherchen. Der Rechtsextremismus in dieser Zeit ist immer stärker geworden. Und das hat sich auch ganz konkret geäussert in rechtsextremistischen Taten. Im Jahr 1989 hat es zum Beispiel 13 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in der Schweiz.
Hat es solche Taten, solche Angriffe auch im Kanton Graubünden gegeben, Anja?
Ja, und zwar nicht so knapp. Allein im Kanton Graubünden hat es 4-mal in Flüchtlingsunterkünften innerhalb von 12 Monaten brennt. Und jedes Mal war es die Brandstiftung die Ursache.
Wir haben euch ja die Serie von diesen vier Bränden im Kanton Graubünden auch angeschaut. Ist euch etwas aufgefallen bei dem?
Genau, wir haben auch dort Akten angeschaut. Die waren alle im gleichen Zeitraum. Es war ein Brand vor der Alexanderstrasse, zwei kurz nachher. Was dort sicher auffällt, es war immer der gleiche Modus operandi. Der Brand wird in der Nacht geleitet, mit Brandbeschleuniger im Eingangsbereich, so dass die Fluchtwege abgeschnitten werden. Es hat glücklicherweise keine Tote gegeben, es hat in einem Fall Verletzte gegeben und sehr hohe Sachschaden. Ja, für uns waren die Parallelen natürlich offensichtlich gewesen. In den Akten zum Brand von der Alexanderstrasse schreibt dann Polizeibüro knapp, dass ein Zusammenhang nicht gefunden werden können. Wie genau das Polizisten zu dem Schluss gekommen sind, das ist nicht dokumentiert, wie so vieles nicht. Und so wie es jetzt dort steht, ist das eine reine Behauptung.
Das heisst, wenn ich dir so zulasse, man muss den Brand an der Alexanderstrasse auch im Kontext von dieser Zeit verstehen. Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen.
Mein Name ist Damis Kenderovic. Ich bin Professor für Zeitgeschichte an der Universität Freiburg. Ich arbeite schon seit über 20 Jahren zu Themen wie Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Migration und auch Rassismus.
Ihr habt für eure Recherche mit dem Damir Skenderovic geredet. Warum genau mit ihm?
Ja, der Damir Skenderovic ist in der Schweiz tatsächlich der Einzige, der systematisch zu Rechtsextremismus nach 1945 forscht. Und er selber findet den Sololauf auch ein bisschen komisch. Also er findet es selber seltsam, dass er da der Einzige ist. Weil in anderen Ländern von Europa wird viel mehr zu Rechtsextremismus geforscht.
In der Tat, die Forschung zu Rechtsextremismus in der Schweiz ist marginal. Man könnte fast sagen, an den Universitäten, in den verschiedenen Forschungsinstituten nicht existent oder fast nicht existent. Weil, und ich glaube, das ist ein Punkt, wo auch in den letzten Jahren sich noch fast verstärkt hat, man das Gefühl hat, in der Schweiz hat es keinen Rechtsextremismus. Also,
was hat er euch erzählt über die Zeit von den 80er und frühen 90er Jahren? Was war das für eine Zeit für Rechtsextremismus in der Schweiz?
Ja, man muss ein bisschen weiter zurückschauen. In einer ersten Phase, die fährt kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an, nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus. Und in dieser Phase gibt es immer noch rechtsextreme Bewegungen und Akteure, auch in der Schweiz. Also das sind Leute, die nach wie vor vom Nationalsozialismus träumen. Und sie arbeiten auch weiter an ihren rassistischen und antisemitischen Ideen. Aber, und das ist wichtig, sie bleiben da dabei im Verborgenen. Rechtsextremismus ist in dieser ersten Phase eine Art Underground-Bewegung.
Der Brandanschlag in Chur, der war dann aber viel später, oder?
Ja, genau. Der Brandanschlag in Chur, also im Jahr 1989, der hat dann eben in einer zweiten Phase stattgefunden.
In dieser zweiten Phase, wo eben der Anschlag in Chur war, spricht man davon, dass der Aufschwung erstens mal vom Rechtsextremismus in der Schweiz stattgefunden hat und zweitens sozusagen ein Going Public, könnte man sagen. Also, dass die verschiedenen Gruppierungen, Skinheads beispielsweise, aber auch andere Rechtsextreme, es gewagt haben, an die Öffentlichkeit zu gehen, mit ganz unterschiedlichen Aktivitäten.
In dieser Zeit sieht man dann auch in der Schweiz eine deutliche Zunahme von rechtsextremen Gewalttaten. Man sagt dieser zweiten Phase auch der kleine Frontenfrühling.
Aber tut man sich auf eine Zeit beziehen, in der Zwischenkriegszeit, wo die sogenannten Fronten in der Schweiz wie in anderen europäischen Ländern als faschistische Bewegungen aufgekommen sind. Und das hat man den Frontenfrühling genannt. Das war so um 1933 gewesen. Und in den 80er Jahren, also ab 85, 87, hat man dann aufgrund von diesen verschiedenen Gruppierungen, die aufgekommen sind, die sich zum Teil eben auch Fronten genannt haben, also es hat die Patriotische Front gegeben, es hat die Neue Front gegeben und so weiter, die haben direkt Bezug genommen auf die Fronten in den 30er Jahren. Und dann hat man vor allem in den Medien angefangen, von einem kleinen Frontenfrühling zu reden.
Was uns der Historiker Damir Skenderovic hier erzählt, ist wichtig und ist vielen Leuten vielleicht gar nicht so bewusst. 1989 sind wir also in einer Zeit, wo Rechtsextreme in der Schweiz öffentlich wieder recht stark präsent waren. Es hat Gewalttaten gegeben, es gibt rechtsextreme Gruppierungen, eben die sogenannten Fronten, die sich in ihren Ideen und Ideologien auch explizit auf die 1930er Jahre, also auf die Zwischenkriegszeit, beziehen. Jetzt, Barbara, du bist Ende 80er Jahre, das hast du am Anfang schon gesagt, ein Schulkind war, 10. Hast du persönlich Erinnerungen an die Zeit?
Ja, so vage Erinnerungen. Also jetzt als 89, noch an die 90er Jahre erinnere ich mich dann besser. Aber ich bin in Schaffhausen aufgewachsen und dort war die rechtsextreme Szene recht gross gewesen. Und eben, als ich dann später in die SEC gegangen bin, in den 90er Jahren, hat es wirklich so in jedem Schulhaus mindestens ein Skinhead gehabt mit so Springerstiefeln. Also die hat mir dann auch optisch sind die auch aufgefallen. In der Schweiz hat man die Gewalt, die von dieser Szene ausgegangen ist, die hat man recht verharmlost. Mein Mann zum Beispiel, der ist ein bisschen älter als ich, der ist als Jugendlicher genau in dieser Zeit von zwei Neonazis verprügelt worden. Also ziemlich brutal. Der eine hat ihn gehabt und der andere hat ihn mit dem Fuß die Schaufel rausgeschlagen. Und als er dann auf den Posten gegangen ist, auf dem Dorf, hat ihm der Polizist gesagt, ja, bist halt selber schuld, wenn du mit so orange-grün-violetten Haaren rumlaufst. Also hat so einen Punk-Style gehabt. Und eben, man hat dann irgendwie, die Schuld ist dann nicht bei diesen Nazis gewesen, bei diesen Neonazis, sondern eigentlich bei ihm, wie er so rumläuft.
Damir Skenerovic ist ja, rund 15 Jahre älter als du, Barbara. Er war also 1989 in seinen 20er. Wie hat er die Zeit erlebt, die er beschreibt?
Ja, da haben wir ihn auch gefragt. Und ihm ist besonders so ein Fernsehmoment in Erinnerung geblieben.
Was vorhanden ist, ist ein Auftritt im Dienstagsclub vom Leader gewissermaßen von der sogenannten Patriotischen Front, der Marcel Strebel. Dann ist für viele ist enorm überraschend gewesen, dass jemand, der bekannter Rassist war, eben bei verschiedenen Mobilisierungen, die gewalttätig waren, auch mitgemacht hat und auch hat vorher beispielsweise bei einer Gruppierung, die sich Ku Klux Klan genannt hat, mitgemacht und so weiter. Also man hat die Geschichte von ihm kennt, also die wirklich radikale, rechtsextreme, rassistische Geschichte und nichtsdestotrotz hat der Dienstagsclub vom Schweizer Fernsehen ihn eingeladen und er hat so poltert, er war auch jemand, der sehr breitbrüstig dahergekommen ist und hat dann nachher auch, und das ist dann nachher zu einem Eklat geworden, hinter den Kulissen eine Teilnehmerin, die mitgemacht hat beim Dienstagsclub auch rassistisch angegangen. Das hat auch Konsequenzen gehabt. Aber schon nur die Tatsache, dass die Schweizer Fernsehen einen Rassist, einen bekannten Rassist eingeladen hat, der eigentlich ja, offen einem breiten Publikum seiner Ansicht vertreten hat. Das ist damals vielen Leuten, also zumindest in meinem Umfeld, aufgestossen. Andererseits muss man sagen, es war vielleicht auch symptomatisch für die damalige Zeit, wie die Medien mit den Rechtsextremen in der Schweiz umgegangen sind.
Was meint Damir Skenerovic mit dem genau? Also wie sind die Medien mit Rechtsextremen umgegangen?
Ja, das Schweizer Fernsehen war nicht das einzige Medium, das Rechtsextreme wie Marcel Strebel behandelt hat, als wären sie eigentlich ganz normale Politiker auf eine Art, die halt einfach so eine rechte Gesinnung haben. Und durch das, dass man das so normalisiert hat in den Medien, also auch in den Printmedien, die Tagesanzeiger ist übrigens auch mal noch gerügt worden vom Presserat, dadurch hat man ihnen dann auch so eine Legitimation gegeben, also als würden sie eigentlich ganz normale Anliegen vertreten.
Woher kommt denn der Rechtsextremismus in den 80er? Also wieso hat es so einen Aufschwung gegeben von dieser Bewegung, Barbara?
Ja, also wie gesagt, ganz weg ist der Rechtsextremismus nie gewesen. Es hat ihn immer gegeben, auch wenn er vorher aber eher im Verborgenen war. Und dass es in den 80er Jahren einen Aufschwung gegeben hat, das hat auch mit der Schweizer Asylpolitik zu tun.
Also wenn man jetzt zurückblickt in den 80er Jahren, eines von den zentralen politische Themen oder politisierte Themen war die Asylpolitik. Sie haben während Jahren sowohl im politischen Raum, aber auch im medialen Raum eine Skandalisierung, eine Medialisierung und eine Politisierung von der Asylfrage gehabt. Sie haben ja auch verschiedene Asylrechtsrevisionen gehabt. Sie haben so ab Mitte 80er Jahre eine regelrechte rassistische Kampagne gehabt in den Medien gegen tamilische Geflüchtete. Man sagt auch, dass die 80er Jahre in diesem Bereich ein dunkles Jahrzehnt war, wo in dieser Zeit, also in der Politik, in der öffentlichen Diskussion, ein Rassismus sozusagen blantli zum Ausdruck gebracht worden ist.
Wie ist die Schweiz umgegangen mit dieser erstarkenden politischen Strömung?
Die kurze und vielleicht auch ein bisschen vereinfachte Antwort auf die Frage ist, man hat es häufig verharmlost oder sogar abgestritten, dass es in der Schweiz überhaupt Rechtsextremismus gibt.
Was ist die lange Antwort?
Ja, da haben wir den Damir Skenderovic auch gefragt.
Das eine ist eine Marginalisierung. Man sagt, also das war sehr stark bei dem sogenannten kleinen Frontenfilm, gesagt, dass sie so ein paar am äußersten Rand so eine Art Durchknallte, die hier einfach skandieren und rassistische Sprüche machen und so weiter. Also sozusagen eine soziale Marginalisierung von rechtsextremen Akteuren. Eine zweite Strategie, die sich eben auch bis heute so weiterzieht, ist die sogenannte Euphemisierung, dass man sagt, dass es etwas ist, was vorübergehend ist, das ist nichts weder strukturell noch etwas, was sich sozusagen in der Geschichte der Schweiz Kontinuitäten aufweist bzw. festgesetzt hat. Das ist, so geht man sehr ähnlich mit dem Faschismus von der Zwischenkriegszeit um. Und vielleicht noch eine dritte Umgangsform, die damals auch schon da war und in den letzten Jahren sich nochmal verstärkt hat, ist die sogenannte Deterritorialisierung. Was heisst, dass man sagt, eigentlich ist Rechtsextremismus ein Problem von Deutschland, von Italien, von Frankreich, aber nicht ein schweizerisches Problem.
Also, die Eigenwahrnehmung so von wegen, die Schweiz ist ein Sonderfall, wir sind klein, die stimmt halt einfach nicht mit den Fakten überein, weil zwischen 1988 und 1993 hat es in der Schweiz 13 Todesopfer von rechtsextremer Gewalt gegeben. Und gemessen an der Bevölkerungszahl ist das mehr gewesen als überall sonst in Europa.
13 Tote durch rechtsextreme Gewalt in der Schweiz und das in nur 5 Jahren. Was hat die Schweiz gemacht auf das Abend? Oder wie hat die Schweiz auf das reagiert, Anja?
Ja, eben nicht gross. Also natürlich ist darüber berichtet worden, natürlich sind die Fälle alle strafrechtlich untersucht worden, wobei natürlich mehrere von den Taten einfach ungeklärt sind bis heute. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Deutschland schaut, wo zur gleichen Zeit ebenfalls rechtsextreme Gewalt so ein bisschen Aufschwung hatten, da gibt es schon einfach krasse Unterschiede.
Ich erinnere nur daran, wie in Deutschland mit solchen Themen und mit solchen Ereignissen umgegangen ist. Also in der Bundesrepublik, also Solingen, Rostock, Hoyerswerda, die bekannten Orte.
Zwischen dem 22. und dem 26. August 1992 griffen rechtsextreme Jugendliche mehrere Ausländerunterkünfte in Rostock-Lichtenhagen an und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei.
Vor 30 Jahren zündeten Rechtsextreme in Solingen ein Wohnhaus an und töteten so 5 türkische Frauen und Mädchen. Der Brandanschlag gilt als eines der schwersten rassistischen Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik.
Hier spricht die Polizei.
Hoyerswerda 1991. Wütender Mob in den Straßen. Tagelang belagern Neonazis Ausländerwohnheime in der Stadt, werfen Steine und Molotow-Cocktails. Die Anwohner schauen tatenlos zu. Manche.
Und inzwischen gibt es eine von Staates wegen, sozusagen von der Behörden aus, initiierte und unterstützte Erinnerungsarbeit. Vor 2 oder 3 Jahren hat es mehrere Veranstaltungen gegeben, wo Ministerpräsidenten von den Ländern, wo verschiedene Behörden proaktiv und mit verschiedenen Ressourcen solche Erinnerungsarbeiten gemacht haben.
Auf der zentralen Gedenkfeier in Solingen ist an die Opfer des Anschlags erinnert worden. Neben Hinterbliebenen nahmen auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst und Bundespräsident Steinmeier teil.
Das gesellschaftliche Umfeld, die Strukturen der Tätergruppen, die Ideologie der Täterinnen und Täter wurden lange übersehen, ignoriert, auch verdrängt.
30 Jahre nach dem Gewaltexzess ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Gedenktag nach Rostock gereist.
Das Haus steht heute unter Denkmalschutz. Es ist ein Mahnmal und es erinnert uns an Tage der Schande in unserem Land. Schändlich nicht nur die Angreifer.
In der Schweiz ist mir, meines Wissens, ist noch nie etwas in diesem Bereich passiert.
Ja, also das ist symptomatisch für den Umgang der Schweiz mit dem Rechtsextremismus.
Wie meinst du das mit dem Symptomatischen?
Rechtsextremismus passt nicht ins Selbstbild der Schweiz. Darum auch die Verdrängung. Der Damir Skenderovic sagt, dass der Rechtsextremismus im kollektiven Gedächtnis schlicht keinen Platz hat.
Ein zweiter Moment ist, glaube ich, sehr wichtig, dass sozusagen das Selbstbild von der Schweiz sehr stark auf gewissen Mythen aufgebaut ist. Einer von den Mythen ist ja die mehrsprachige Schweiz, die multikulturelle Schweiz, wo eben friedlich verschiedene Gruppen zusammengebracht hat, ohne eben Konflikte, in einer gewissen Harmonie und so weiter. Und das widerspricht natürlich der Ideologie, der Welt- und Gesellschaftssicht von einem Rechtsextremismus. Und nachher sagt man, ja, wenn man das schon eben sozusagen als Fundament von unserer Gesellschaft, von unserem Staat haben, dann hat ja natürlich Rechtsextremismus keine Chance.
Gefühlt wird auch tatsächlich selten über das Kapitel von der Schweizer Geschichte geredet. Das merke ich auch bei mir selber. Ich habe nicht irgendwie schon in der Schule im Geschichtsunterricht mit dem zu tun gehabt, sondern erst später, eben so ein bisschen in einem spezialisierteren Studium. Warum ist das so?
Ja, eben, es ist sehr viel mit dem kultivierten und pflegten Selbstbild zu tun, das wir haben. Wir sehen uns gerne als multikulturell, als multilingual, als die friedliche Schweizer Willensnation. Der Damir Skenderovic hat vorher von den vielen Mythen geredet, die das Selbstbild Schweiz ausmachen. Und diese Mythen zu hinterfragen, damit tun wir uns einfach schwer.
Man sagt, ja, die Schweiz ist anders. Die Schweiz ist ein Sonderfall in Bezug eben auf Demokratie, in Bezug auf Minderheitenrechte, humanitär, also auch die ganze humanitäre Geschichte. Und das widerspricht natürlich an einem rechtsextremen Weltbild.
Und das sich nicht erinnern wollen, das trifft eben auch die Opferfamilie sehr hart. Man könnte fast sagen, sie sind zweimal zum Opfer geworden. Weil es ist ja auch eine Art Verbrechen, dass ihr Leid einfach nicht anerkannt wird.
Der Beitrag zu dem Brandanschlag in Chur zeigt es wirklich frappant, wie es nicht nur keine Erinnerungskultur gibt, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, es ist eine Verdrängung von historischen Ereignissen, historischen Tatsachen, wenn sie eben in einem bestimmten Bereich wie Rechtsextremismus stattgefunden haben.
Es gibt keine Erinnerungskultur, sagt Damir Skenderovic, und das sieht man in dem Fall von dem Brandanschlag in Chur besonders deutlich. Was braucht es denn jetzt ganz konkret in dem Fall?
Also ich glaube, Erinnerungskultur kann sehr vielseitig sein. Wir als Journalistinnen und Journalisten, wir erzählen eben so Geschichten wie der Churer Brandanschlag oder eben es wäre unsere Aufgabe, irgendwie da einen Scheinwerfer drauf zu richten. Und es gibt ja auch noch viele andere Opfer von rechtsextremer Gewalt, an die sich niemand erinnert. Im gleichen Jahr, wo der Murali und der Mugunden gestorben sind, ist zum Beispiel in Fribourg der Mustafa Yildirim zu Tod geprügelt worden von einem rassistischen Lehrling. Er war 47, Kurd und Vater von 3 Kindern. Und im gleichen Jahr ist in Regensdorf der Tamil Santakumar Sivaguru mit einem einzigen Fußschlag umgebracht worden von einem Schweizer Ex-Box-Champion, Walter E. An diese und an viele andere Menschen könnten wir uns erinnern. Warum nicht zum Beispiel in einem von diesen vielen historischen Museen, die wir haben in der Schweiz? Und dann braucht es eben auch bewusste Arbeit und Aktionen von Behörden, so wie das in Deutschland zum Beispiel schon passiert.
Man könnte sich überlegen, in Chur eine Gedenktafel oder ein Projekt machen, wo man daran erinnert. Gehen Sie mal nach Chur, aber gehen Sie auch in andere Schweizer Städte und fragen Sie, wie viele Menschen das noch wissen, was damals passiert ist. Und nicht nur in Chur, auch allgemein.
Anja, du hast genau das ja gemacht. Du bist nach Chur gegangen und hast mit Menschen dort geredet. Wissen Sie noch, was damals passiert ist?
So wie gesagt, in meinem privaten Umfeld hatte ich schon auch Reaktionen von Leuten, die sich erinnern und erinnern wollen. Und auch finden, man muss sich erinnern. Aber ausserhalb von dem ist mir vor allem eine Begegnung geblieben. Ich bin ja mit der Margarete Sauter, der Fotografin, die damals gegenüber gewohnt hat, zurück an die Alexanderstrasse. Und dort sind wir der neuen Anwohnerin von ihrem Haus begegnet. Und ich habe sie dann auch gefragt, also, ob sie sich dann an den Brand erinnere. Sie hat dann sehr schnell ein knappes Ja gegeben und dann gar wieder das Thema gewechselt. Und ich würde wirklich gerne sagen können, dass mich das überrascht. Aber ich befürchte, das ist die Haltung von vielen.
Und der Damir Skenderovic findet, das muss sich ändern, das wegschauen.
Und jetzt der Fall von Chur, wo jetzt eben ganz konkret investigativ, journalistisch aufgearbeitet ist, glaube ich, braucht es einen nächsten Schritt, eine nächste Phase. Und zwar eine Untersuchungskommission. Das muss man schauen, ob es jetzt von der Justiz ist im Kanton Graubünden oder eine parlamentarische Kommission, die anschaut, was ist damals passiert, welche Akteure was gemacht haben oder eben nicht gemacht haben.
Dass der Fall rechtlich nochmal aufgearbeitet wird, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber eine politische Aufarbeitung, das wäre durchaus möglich.
Wir wissen nach dem Gespräch mit dem Historiker Damir Skenderovic, der Anschlag in Chur, der ist kein Zufall und er ist auch kein Einzelfall. Wie hat er reagiert, als ihr eure Recherchen auf seinem Tisch ausbreitet habt und ihm die gezeigt habt?
Ja, also es war nicht sein Tisch. Wir haben uns in Zürich in einem Kaffee getroffen. Aber er war wirklich sehr betroffen und ziemlich fassungslos. Aber auch nicht wirklich überrascht.
Als ich die Recherche gesehen habe, hat mich zwei Sachen sehr frappiert. Das ist das Erste ist, dass hier von Seiten der Strafbehörden, von der Polizei, nicht nur Fehler und Nachlässigkeiten, ich würde sogar sagen, ein proaktives Wegschauen stattgefunden hat.
Was der Damir Skenderovic, glaube ich, sehr berührt hat, ist, dass unsere Geschichte jetzt dieser Familie, also der Familie Candia, eine Stimme gibt. Dass die jetzt endlich mal zu Wort kommen.
Man muss sich das mal vorstellen. Das sind zwei Kinder, die umgebracht worden sind. Und bis heute wissen die Eltern nicht, wer es war. Respektive, es ist in einer Stimmung passiert, wo sie auch gemerkt haben, dass hier wenig Unterstützung kommt. Dass man in gewissermaßen der Staat, der für die Sicherheit von jedem müsste garantieren, respektive schützen, dass hier eben das nicht gemacht worden sind. Das ist natürlich ein traumatisches Erlebnis. Das ist auch etwas, wo, glaube ich, eben nicht nur vergessen, sondern eben auch verdrängt wurde. Ist, dass der Rechtsextremismus Opfer produziert.
Barbara, wären die beiden Buben, der Murali und der Mugunden, noch am Leben, wenn sie kein Flüchtlingskind gewesen wären?
Ja, das ist noch schwierig zu beantworten, weil das Leben ist ja ganz unberechenbar. Sie wären ja heute schon über 40. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch leben würden, die wäre sicher grösser, wenn sie in der Schweiz geboren und aufgewachsen wären.
Habt ihr eigentlich jemals Zweifel gehabt, dass ihr mit eurer Recherche und auch mit der Erkenntnis, dass es sich um einen rechtsextremen Anschlag handelt, dass ihr mit dem daneben liegen könntet?
Da müssen wir jetzt ein bisschen präzise werden. Also, schau, wir sind uns sicher, dass es ein Anschlag war. Ein Anschlag ist, das ist eine vorsätzliche Brandlegung, um eine nachhaltige Feuersbrunst mit möglichst grosser Schadenswirkung zu erzielen. Da ganz klar mit dem Ziel, die Opfer und Leib und Leben zu gefährden. Das zeigen die Akten, das zeigen unsere Recherchen sonnenklar. Was wir nicht mit Sicherheit sagen können, ist, dass der Anschlag von Rechtsextremen verübt worden ist. Die Täterschaft ist bis heute unbekannt. Aber ja, es deutet enorm viel darauf hin, dass es so ist. Wir haben schon ausführlich über die Indizien gesprochen, über die rechtsextremen Flugblätter, über das Bekennenschreiben, die anderen Anschläge in Graubünden, die nach dem gleichen Modus funktioniert haben, die äußerst aktive Neonazi-Szene in der Region, das politische Klima in der Schweiz. Sind wir uns sicher? Nein. Aber es deutet sehr, sehr vieles darauf hin. Und das ist die Antwort, die wir als Journalistinnen geben können.
Und mit dieser Antwort sind wir dann auch nochmal zu der Familie Candia gegangen. Ihr habt ihnen eure Recherchen gezeigt.
Genau, also wir haben ihnen natürlich unseren Text zum Lesen geschickt und dann haben wir nochmal etwas erfahren. Und zwar hat uns dann Mena gesagt, dass sie immer davon ausgegangen ist, dass ihre Brüder bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Und dass sie eben nicht gewusst hat, dass es ein Anschlag war.
Ich habe sehr viel Zeit gebraucht, um das Ganze durchzulesen. Ich habe immer angefangen, aufgehört. Ich habe mehrere Tage gebraucht, bis ich es fertig gelesen habe. Ich habe ja die Hintergründe nicht gekriegt, eigentlich, bis ich den Bericht gelesen habe. Die Recherche von dir, habe ich jetzt viel mitbekommen, was wirklich passiert ist oder was hätte passiert sein können. Und vorher habe ich von dem nichts gewusst.
Das war die dritte Folge vom Fall «Ein tödlicher Brandanschlag». Zu diesem Fall machen wir ausnahmsweise anstatt drei sogar vier Folgen. Und so geht es in der vierten und letzten Folge dann weiter. Wir gehen nochmal zu der Familie Candia nach St. Gallen und fragen sie, warum hat Mena bis heute nicht gewusst, was wirklich passiert ist an dem 2. Juli 1989.
Ein paar Jahre immer, Mena war gross werden, immer Angst. Mein Mann irgendwo gehen, Tochter irgendwo gehen, immer Angst gehabt, weißt? Sehr, sehr Angst.
Wie geht es dieser Familie heute?
Also sie sind wirklich gezeichnet von diesem mega traurigen Erlebnis. Und sie hat dann einfach in so einer Kurzschlussreaktion den Zündschlüssel gedreht und den Motor abgestellt, mitten auf der Überholspur.
Und was wäre, wenn man jetzt noch herausfinden würde, wer die Täter gewesen sind?
Ich weiß nicht, meine Kinder, was machen diese Leute? Er war kleine, 10 und 11 Jahre. Gott weiß, er was machen. Ich kann nichts machen.
Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Die ganze Recherche von Barbara Achermann und von Anja Konzett, die könnt ihr jetzt schon lesen. Ihr findet den Link dazu im Beschreibung zu dieser Episode. Habt ihr Rückmeldungen zu dieser Folge oder auch Fragen zu dem Fall, dann könnt ihr uns die gerne schicken, und zwar per Mail an podcasts@tamedia.ch. Den Fall recherchiert und erzählt haben Barbara Achermann und Anja Konzett. Projekt, Skript und Produktion Noah Fend und Mirja Gabatuler. Sounddesign Tobias Holzer. Mein Name ist Noah Fend. Bis bald. Ciao zusammen.